Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Willkommen bei den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Gerhard Unterturner. Heute steht auf dem Programm ein Vortrag von Ruth Sondecker mit dem Titel »Herrschaft analysieren, kritisieren oder entüben«. Überlegungen zu ein paar gar nicht zu feiernden Unterschieden. Ein Vortrag, der im Mai 2014 in Wien bei der Tagung Macht und Bildung, Praktiken und Diskurse der Bildungsungerechtigkeit gehalten wurde. Die Tagung war eine Veranstaltung des Instituts für Wissenschaft und Kunst und wurde organisiert von Barbara Rothmüller von der Universität Luxemburg und Doris Grass von der Universität Linz. Ruth Sondecker ist Professorin für Philosophie und ästhetische Theorie am Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften der Akademie der Bildenden Künste Wien. Von ihren zahlreichen Publikationen möchte ich nur einige Bücher nennen. Zuerst die Monographie aus dem Jahr 2000 beim Surkamp Verlag mit dem Titel »Für eine Ästhetik des Spiels, Hermeneutik, Dekonstruktion und der Eigensinn der Kunst«. Dann den Sammelband mit dem Titel »Falsche Gegensätze, zeitgenössische Positionen zur Ästhetik«, der ebenfalls bei Surkamp erschienen ist und mit Andrea Kern herausgegeben wurde. Der Band Kunst und Ideologiekritik nach 1989, zusammen herausgegeben mit Eva Birkenstock, Max Jorge Hinderer-Kruse und Jens Kasten aus dem Jahre 2013. Weiters zusammen mit Karin de Boer herausgegeben Conceptions of Critique in Modern and Contemporary Philosophy 2011. Und im erscheinenden Begriff im Verlag Thurier und Kant ist der Sammelband Pierre Bourdieu und Jacques Rancière »Ästhetisches Regime oder ästhetische Disposition«, herausgegeben zusammen mit Jens Kastner. Hören Sie nun den Vortrag von Ruth Sondecker.
Ja, ich möchte mich zuerst auch bei den Veranstalterinnen und Einladenden bedanken für diese Tagung. Ich werde vor allem die Macht- bzw. Herrschaftskritik von Bourdieu und Foucault adressieren und nur sehr indirekt, eigentlich insofern, das ist eine Parallele zum schon gehörten Vortrag, also auch nur sehr indirekt zu Gerechtigkeitsüberlegungen. Und ich glaube, es gibt also glücklicherweise zahlreiche Anknüpfungspunkte auch in den ersten Beitrag. Auf die Bildungsfrage im engen Sinn, eben weil ich ganz grundsätzlich zu Fragen von Macht und Herrschaft sprechen werde, beziehungsweise zur Herrschaftskritik. Auf Bildungsfragen werde ich nur ganz am Ende zurück oder erst ganz am Ende zurückkommen, wenn die Zeit bleibt, mit einem kleinen Beispiel da aus der ästhetischen Bildung vielleicht. Das ist auf dem Zettel, der durchgeht. Ich habe zu wenig gemacht, aber nehmen Sie das nicht zu wichtig. Vielleicht fehlt dafür einfach die Zeit und dann fällt das sowieso weg. Meine Überlegungen gelten den Praxistheorien von Bourdieu und Foucault. Genauer gesagt der Frage, wie die beiden Theoretiker Praktiken als Milieus der Reproduktion, Akkumulation und des Schutzes von Macht und Herrschaft beschreiben. Am meisten interessiert mich, was die beiden Theoretiker selbst mit ihren Überlegungen zur Kritisierbarkeit und Veränderbarkeit von habituellen Praktiken sagen und was sie dazu beitragen. Das ist, glaube ich, ganz analog die Stoßrichtung auch, also wie beim ersten Vortrag. Vielleicht für diejenigen, ich habe versucht, es so zu schreiben oder zu überlegen, dass jetzt auch Menschen, die sich nicht schon sehr viel mit Foucault und Bourdieu auseinandergesetzt haben, dem hoffentlich folgen können, weil ich das Depot auch sehr als einen Raum schätze, wo man ohne allzu große Vorinformationen immer wieder sehr gute Vorträge und Veranstaltungen mitbekommen kann, zu keinem Eintritt. Und weil ich diesen Ort so gerne mag, habe ich auch versucht, so zu schreiben oder zu denken. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist. Vielleicht eben für diejenigen, die jetzt mit diesen Theorien, mit den Praxistheorien der beiden nicht so vertraut sind vorab. Wenn ich von Praktiken spreche, dann beziehe ich mich immer auf ein gewohnheitsmäßiges Agieren, das man nicht bewusst tut. Während wenn ich von Handlungen oder erst recht von intentionalen Handlungen spreche, dann spreche ich eben von Dingen, die man sich erst vornimmt und dann tut oder zumindest im Nachhinein selbst sofort weiß, warum man sie getan hat. Also wenn ich jetzt sage, es geht gleich los oder gleich fange ich mit dem Vortrag an, dann nehme ich mir das vor. Ein typisches Beispiel für gewohnheitsmäßiges Agieren wäre, wie wir hier alle sitzen, wie wir nicht sitzen. Damit natürlich auch, wie viel Abstand wir zu den Nachbarinnen und Nachbarn waren. Es gehen ganz viele Normen in das ein, was wir jetzt tun, wer spricht, wer nicht spricht, wer wie sitzt, das ist gewohnheitsmäßiges Agieren. Und es geht auch nicht, wenn ich die Begriffe Praktiken also im Unterschied zur Handlung so verwende, es geht auch nicht, manchmal wird der Begriff Praxis ja so verwendet, um die Anwendung von Theorien. Also erst denkt man sich eine Theorie aus und dann wendet man sie an. Auch darum geht es nicht. Es geht um Dinge, es ist nicht um Dinge, es geht um Tätigkeiten, die man tut, obwohl man sie sich nie wirklich vorgenommen hat. Ganz klassisch ein großer Teil zu Bourdieu, ein großer Teil zu Foucault und am Ende ein paar Schlussbemerkungen. Bourdieu bringt das gewohnheitsmäßige Agieren so ins Spiel, dass zwei Dinge zugleich deutlich werden. Zum einen der absolut fundamentale Charakter von habituellen Praktiken, die dem bewussten Handeln und Denken vorausgehen und intentionales Handeln allererst möglich machen. Und zum anderen zeigt er das repressive Potenzial von habituellen Mustern. Gerade wegen ihres so fundamentalen, intentional und rational so schwer zugänglichen Charakters sind Praktiken dafür prädestiniert, zu Schutzräumen von Herrschaft und Macht zu werden. Anders gesagt, nicht nur produzieren habituelle Praktiken Herrschaftsverhältnisse, sie sorgen auch dafür, dass die in ihnen sedimentierte Gewaltsamkeit schwer zugänglich, wenn nicht gänzlich verborgen bleibt. Kritisch ist Bourdieus Habitus-Theorie deswegen, weil er das habituelle Agieren weder, wie zum Beispiel Heidegger unter dem Stichwort das Mann grundsätzlich verteufelt, oder es, wie Wittgenstein, also dieses habituelle Handeln, zur unkritisierbaren Grundlage allen Handelns verklärt, sodass man es gar nicht kritisieren kann. Es gibt in den philosophischen Untersuchungen von Wittgenstein eine berühmte Bemerkung, wo er sagt, man kann immer tiefer graben, immer weiter fragen, aber irgendwo hört es auf. Und das sind die Praktiken. Wittgenstein sagt, da steht in den philosophischen Untersuchungen dann der Satz, und hier biegt sich der Spaten. Also man kann immer weiter graben, bis da, wo die Praktiken anfangen. Und dann kann man sie natürlich nicht kritisieren, wenn man so über Praktiken denkt. Gegen solch pauschales Philosophieren geht es Bourdieu darum, in jeweils spezifischen, verdächtigen Kontexten herauszufinden, ob und wie sehr dort habituelles Agieren mit der Ausübung von Herrschaft bzw. mit der mehr oder weniger freiwilligen Unterwerfung unter Herrschaft zusammenhängt. Die Analyse der in Praktiken versteckten Herrschaft soll dabei durch die bloße Offenlegung in eine skandalisierende Kritik übergehen. Dieser Ansatz hat sehr viel mit dem konkreten Kontext zu tun, in dem Bourdieu seine Praxistheorie zu entwickeln beginnt. Wir haben auch im ersten Vortrag schon was davon gehört, nämlich als französischer Soldat, als zwangsversetzter französischer Soldat im algerischen, je nachdem wie man sieht, Unterdrückungs- oder Befreiungskampf. Wie unter anderem Bourdieus frühes Buch Die zwei Gesichter der Arbeit deutlich macht, wollte Bourdieu einerseits das scheinbar oder immer sogenannte zurückgebliebene Verhalten der seminomadischen Kabilen, die sich dem rationalen Denken des von Frankreich oktroyierten Kapitalismus verweigerten, als durchaus Widerständiges aufzeigen. Auf der anderen Seite wollte er herausfinden, warum es bei manchen gesellschaftlichen Gruppen und an bestimmten Orten und in bestimmten Gegenden, vor allem natürlich in den barbarischen Zwangsumsiedlungslagern, überhaupt keinen Widerstand gegen die Kolonisatoren gab. Der Tatsache zum Trotz, dass die Menschen dort offensichtlich unter den Zwangsumsiedlungen litten und auf Nachfrage ihr Leid auch deutlich zu artikulieren und zu analysieren in der Lage waren. Trotzdem gab es dort keinen Widerstand. Aufgrund seines Erkenntnisinteresses am häufig ausbleibenden Widerstand gegen die Kolonialmacht hat Bourdieu sich in Algerien vor allem für die entwurzelten Kabylen und Kabylinnen, er spricht hier vom Subproletariat, interessiert. Bourdieu hat diese Menschen sowohl in den sogenannten Umsiedlungslagern als auch in den Elendsvierteln der großen algerischen Städte interviewt und fotografiert. Sie konnten ihre über Jahrhunderte entwickelten und in den Körpern sedimentierten Handlungs- und Wahrnehmungsschemata ebenso wenig von heute auf morgen ändern, wie sich der kolonialen Order anpassen, was die Zeitvorstellung betrifft. Auf der einen Seite befanden sich in denselben Menschen, das ist sehr wichtig, auf der einen Seite befanden sich die auf Ehre und Vertrauen basierenden Praktiken der seminomadischen Berberkultur. Ihr gegenüber stand die kapitalistische, scheinbar viel rationalere Handlungslogik der französischen Kolonialmacht. Damit einherging der Zusammenprall unversöhnbarer Arbeits- und Zeitvorstellungen. Planerische Rationalität des Sparens, des Krediteaufnehmens und Abzahlens einerseits, das Vertrauen auf die zyklische Wiederholung der Zeit in der Gestalt von Jahreszeiten auf der anderen Seite. Diese Ungleichzeitigkeit Bourdieu nennt sie Hysteresis zwischen den alten, verkörperten und den neuen, von den Franzosen, insbesondere durch die Umsiedlungsmaßnahmen erzwungenen und nur im kapitalistischen Sinn rationalen Handlungsweisen, brachten die Menschen der Kabylei teilweise widerständig zur Geltung, etwa im Widerstand gegen Volkszählungen oder in Revolten, bei denen Tausende erschossen wurden. Viel häufiger zerbrachen sie aber an der Zerrissenheit ihres Habitus und verelendeten. Vor allem, wenn die Betroffenen dem prekarisierten Subproletariat angehörten und den Aufstieg in das Kleinbürgertum und damit die Anpassung an die französische Rationalität nicht geschafft hatten. Auf jene Verkörperung von mehr oder weniger stabilen Sozialstrukturen in den Individuen, die später von Bourdieu Habitus genannt wird, auf diesen Habitus ist er also nicht direkt gestoßen, sondern in der Analyse dessen, was er einen gespaltenen Habitus nennt. Die Spaltung ist zunächst also der Normalfall. Die Auseinandersetzung mit dem ausbleibenden Widerstand bei vielen Algerierinnen belehrte Bourdieu zudem darüber, dass eine bloße Kritik des falschen Bewusstseins und des intentionalen Handelns, wie es zu seiner Zeit vor allem vom althusserischen und sartrischen Marxismus propagiert wurde, völlig unzureichend ist, wenn man einem Habitus, sei es ein veralterter, ein gespaltener oder sonst einer, zu Leibe rücken will. Die Betroffenen kennen nämlich die Kritik der Ideologiekritikerinnen, verharren sehr oft aber trotzdem in Passivität und leisten keinen Widerstand. Ihr Kopf weiß um das Unrecht, die eingeübten körperlich praktischen Routinen akzeptieren es. Das hat Bourdieu darin bestärkt, als Gesellschaftskritiker bei den vorbewussten Praktiken anzusetzen. Später, man könnte sagen beim mittleren Bourdieu und beim Bourdieu der am meisten bekannten Werke wie die Nebis von der Chancengleichheit, die Liebe zur Kunst, die feinen Unterschiede in Homo Academicus. In all diesen mittleren Werken spielt der gespaltene Habitus kaum mehr eine Rolle. Bourdieu konzeptualisiert den Habitus jetzt viel homogener. Hinzu kommt die immer größere, ja geradezu deterministische Entsprechung zwischen dem individuell verkörperten Habitus und dem umgebenden gesellschaftlichen Feld. So werfen viele Kritikerinnen Bourdieu vor, er konzipiere den Habitus sowohl zu monolithisch, mit viel zu wenig Spaltungen, als auch zu statisch und hypostasiere eine geradezu komplette Entsprechung zwischen dem Habitus, also das sind die individuellen Verkörperungen von Sozialstrukturen und ihren Normen einerseits und dem umgebenden gesellschaftlichen Feld andererseits. Auf diese Kritik hat Bourdieu häufig entgegnet, man mag meine Analysen nicht, weil sie schlechte Nachrichten sind, aber sie stimmen. Und ich denke, dass er da ein Stück weit recht hat. Deshalb liegt für mich ein zweiter Einwand gegen den mittleren und bekanntesten, ich denke auch den dominantesten Bourdieu, schwerer. Dieser Einwand besagt, dass gerade Bourdieus Praxistheorie der Grund dafür ist, dass Bourdieu die Position der Sozialwissenschaftlerin in Sachen Herrschaftskritik überschätzt, die kritischen Möglichkeiten der Analysierten jedoch unterschätzt. Am massivsten, das ist auch schon zur Sprache gekommen, wurde dieser Vorwurf von Rancière erhoben. Dem mittleren Bourdieu zufolge können nämlich einzig und allein die reflexiven Soziologinnen die Geheimnisse von Praktiken enträtseln und skandalisieren, wenn alles gut geht. Geheimnisse, welche das soziale Verhalten ebenso erklären wie die damit produzierten und reproduzierten Herrschaftsverhältnisse. Bourdieus ebenfalls in die Zeit des Algerienaufenthalts fallende Auseinandersetzung mit dem kabylischen Gabenaustausch ist für seine Positionierung der Sozialwissenschaftlerin, also ich würde sagen der autoritären Positionierung der Sozialwissenschaftlerin entscheidend. Und interessanterweise setzt dieser zweite Ansatz, eine Praxistheorie zu entwickeln, an, nachdem er erstmal in seinen politischen Schriften auf den gespaltenen Habitus gestoßen war. In seinen Analysen zum Gabentausch der Kabylen kommt Bourdieu zum Schluss, dass die an der Praxis des Gabentausches Beteiligten konstitutiv blind, also prinzipiell blind sind für den Kampf um die materielle und symbolische Herrschaft, der diesem vermeintlich wechselseitigen und herrschaftsfreien Tausch innewohnt. Nicht umsonst spricht Bourdieu in Bezug auf die Praktiken des Gabentausches von einer notwendigen Täuschung, von Magie, von einer Illusio. Gewohnheitsmäßiges Agieren wird von Bourdieu im Kontext seiner ethnologischen Studien dann auch nicht als ein handlungsentlastendes Agieren gesehen, das man auch wieder entautomatisieren und reflexiv befragen könnte. Vielmehr beschreibt er Praktiken im Ausgang vom Gabentausch als etwas, das sich der Reflexion grundsätzlich versperrt. Nur die doppelte soziologische Distanz, die prägend ist für Bourdieus Soziologieverständnis, hilft hier weiter. Einerseits oder zunächst einmal die Distanz vom Mitmachen bei den Praktiken und andererseits die Distanzierung von der ersten Distanznahme, was darauf hinausläuft, dass sich die Soziologin darüber im Klaren ist, dass sie etwas genuin anderes als die Praktiken, die sie analysiert, beschreibt, dass sie etwas an diesen Praktiken also auch verpasst, denn sonst würde sie ja mitmachen. Und das würde wiederum bedeuten, an der Illusio, an dieser Magie zu partizipieren und gerade keine Einsicht in die herrschaftsförmige, das ist wiederum ein Zitat von Bourdieu, Magie des Sozialen zu erhalten. In diesem Modell von Praxis sind Habit, also und das ist entwickelt aus den ethnologischen Schriften von Bourdieu, in diesem Modell von Praxis sind habituelles Handeln und Reflexion unüberbrückbar voneinander geschieden. Die Analyse und Kritik von Herrschaft, konservierenden Geheimnissen der Praxis, bleibt den Soziologinnen oder vielleicht auch anderen Sozialtheoretikern oder auf jeden Fall Theoretikerinnen vorenthalten. Es gibt in den praxistheoretischen Studien des jungen Bourdieu also eine folgenreiche Spannung. Auf der einen Seite stehen seine gesellschaftskritischen Überlegungen zum gesellschaftlichen Habitus, die ganz stark auch von einem antikolonialen Engagement geprägt sind. Und in diesem Kontext traut er den Betroffenen, gerade auch wenn sie unter einem zerspaltenen Habitus leiden, Reflexion und Herrschaftskritik zu. Auf der anderen Seite befinden sich die methodologischen Überlegungen, die sich der Analyse von völlig ungebrochenen kabylischen Praxisstrukturen verdanken. Es gibt übrigens auch sehr viel Kritik daran, die besagt, dass das selbst eine koloniale Konstruktion von Ursprünglichkeit ist, wie Bourdieu hier diesen Gabenaustausch denkt bei den Kabylen. Diese beiden Modelle, oder das zweite von diesen beiden Modellen, das von einem homogenen Habitus ausgeht, dieses zweite Modell mündet in Bourdieus Methode des doppelten Bruchs, die den analysierten Praktikerinnen jede Möglichkeit der Kritik an sozialen Strukturen, die sie selbst performen, die sie selbst sind, abspricht. Die zweite Praxistheorie, ich habe das schon kurz gesagt, dominiert unzweifelhaft Bourdieus Hauptwerke, und zwar so stark, dass viele, gerade auch Bourdieu-Kritikerinnen, nur diese Hauptwerke zum ungespaltenen Habitus zur Kenntnis nehmen und dann auf Bourdieu einhauen. Wenn der späte Bourdieu insbesondere in den Meditationen und im Elend der Welt dann noch häufiger doch wieder von einem uneindeutigen oder von einem gespaltenen Habitus spricht, dann ist das eine Art Rückkehr zu jenem Aspekt von Praktiken, der in seinen sogenannten Hauptwerken keine Rolle spielt. In seinem letzten Buch, glücklicherweise haben wir über dieses Buch des Elend der Welt schon einiges gehört, ich kann das auch nur sehr kurz machen, in seinen letzten Studien geht Bourdieu bezeichnenderweise auch jenseits vom krassen Aufeinanderprallen zweier Weltsichten, wie er es im kolonialen Algerien beobachtet hatte, von einem gespaltenen Habitus aus. So schreibt er etwa ganz generalisierend in den Meditationen, Zitat, wahrscheinlich können die sich in der Gesellschaft am rechten Platz befinden, also die Mehrheitsgesellschaft oder Vertreterinnen der Mehrheitsgesellschaft, können die sich ihrer Dispositionen mehr oder weniger vollständig überlassen, ihnen vertrauen und durchschauen sie nicht, jedenfalls viel weniger als die etwa als soziale Auf- oder Absteigerinnen Zwischenpositionen einnehmen. Diese wiederum haben mehr Chance, sich dessen bewusst zu werden, was sich für die anderen von selbst versteht. In den methodologischen Nachbemerkungen zum Elend der Welt stellt Bourdieu sogar in Rechnung, dass angesichts neuerer neoliberaler Entwicklungen in Richtung Prekarisierung der gespaltene Habitus zur Normalität werden könnte, weil ein neuer Habitus erwartet wird, wo sich der alte noch kaum gebildet hat, geschweige denn gefestigt. Interessanterweise bedeutet Bourdieus Wiederentdecken des gespaltenen Habitus vor dem Hintergrund des Neoliberalismus ganz und gar nicht, dass er nun gänzlich pessimistisch würde, im Gegenteil. Ganz ähnlich, wer in Bezug auf die algerische Übergangsgesellschaft argumentiert hatte, kommt er nun wieder zum Schluss, dass die Zerspaltung und Entwurzelung von habituellen Strukturen durchaus auch, nicht immer, aber auch das Einfallstor für Reflexion, Kritik und Widerstand seitens der sozialen Agentinnen sein kann. Zitat, der Habitus kennt das Misslingen, erkennt kritische Momente des Missverhältnisses und des Missklangs. Die Beziehung unmittelbarer Angemessenheit ist dann suspendiert, ein Augenblick des Zögerns kann eine Form von Nachdenken hervorrufen. Und da gibt dann ein Beispiel, das ich zur Gänze vorlese, weil ich auf das dann später nochmal zurückkommen werde. Es kann ein Nachdenken hervorrufen, wie zum Beispiel, sagt Bourdieu, ein Tennisspieler einen misslungenen Schlag wiederholt, um durch einen Blick oder eine Geste den Effekt dieser Bewegung oder den Unterschied zwischen ihr und derjenigen zu prüfen, die er dies auszuführen galt. Also das ist so ein Modell angedeutet, ich will irgendwas erreichen mit einer praktischen Handlung, nicht mit einer Handlung, mit einer unbewussten Verhalten. Ich erreiche es nicht wirklich, bin enttäuscht und ich tue dann nicht drüber nachdenken, sondern ich versuche es nochmal, ich tue was. Indem ich versuche, die Bewegung nochmal auszuführen und sei es bloß mit dem Blick. Ich komme später auf dieses Beispiel zurück. Eine Seite später spricht Bourdieu dann sogar von einem praktischen Reflektieren. Das habe ich nur zweimal in seinem Gesamtwerk gefunden, dass es ein praktisches Reflektieren ergibt. Ein praktisches Reflektieren von einem in die Handlung eingebundenen Nachdenken, das erforderlich ist, auf der Stelle, also sofort, die vollführte Handlung oder Geste zu beurteilen und eine schlechte Körperhaltung, wie ich sie gerade hatte, zu korrigieren. Wie insbesondere die methodologischen Schlussbemerkungen zum Elend der Welt zeigen, schließt Bourdieu Wissen über und Reflexion auf die eigenen Praktiken auch mit den sogenannten Beherrschten und Deklassierten in seinen späten Schriften nicht mehr gänzlich aus. Bourdieu macht im Elend der Welt den Unterschied zwischen Interviewten und soziologischen Interviewerinnen denkbar klein und spricht auch den Interviewten die Fähigkeit zu, die sozialen Herrschaftsstrukturen, deren Teil sie sind, zu analysieren. Zitat: In all diesen Fällen neigt nämlich die Befragung dazu, zu einer Sozioanalyse zu zweit zu werden, in der der Forscher ebenso sehr wie diejenigen, den er befragt, betroffen ist und auf dem Prüfstand steht. Nicht nur sind die Beherrschten, Benachteiligten oder Prekarisierten, leider spricht Bourdieu immer in solchen dualistischen Begriffen, also benachteiligt oder nicht benachteiligt, beherrscht oder unbeherrscht, aber okay. Nicht nur sind diese Menschen damit nicht mehr prinzipiell von der Fähigkeit der Reflexion auf ihre Praktiken abgeschnitten, wie in Bourdieus Studien der späten 60er, der 70er und der frühen 80er Jahre durchgängig. An einigen wenigen Stellen deutet Bourdieu auch an, dass man vielleicht lernen könnte, Praktiken aktiv zu verändern. Nicht erst dann, wenn mit ihnen was schiefläuft. So schreibt er in den Meditationen, nachdem er einmal mehr die Marxistinnen dafür getadelt hat, die politische Befreiung von der Bewusstwerdung zu erwarten: Wenn das Erklären dazu beitragen kann, so vermag doch nur eine wahre Arbeit der Gegendressur, Contre-Dressage im Französischen, die ähnlich dem athletischen Training wiederholte Übungen einschließt, eine dauerhafte Transformation der Habitus zu erreichen. Über die Möglichkeiten und Aussichten einer solchen Gegendressur sagt Bourdieu jedoch nichts. Schon gar nicht im Zusammenhang seiner bildungstheoretischen Studien, die Illusion der Chancengleichheit, wo das Entüben von Praktiken bzw. ein anderer Umgang mit Praktiken überhaupt nicht zu Wort kommt. Allenfalls die rationale Pädagogik, bei der es darum geht, gerade die Regeln, die Normen explizit zu machen, statt die Regeln praktisch zu verändern, also explizitieren statt üben. Allenfalls die rationale Pädagogik kann Bourdieu und Passeron, die beiden Verfasser dieser Studien, einen Ausweg aus der Reproduktion der Bildungsungleichheit bieten. Doch auch dieser rationalen Aufklärung bzw. dem politischen Willen dazu stehen Bourdieu und Passeron letztlich äußerst pessimistisch gegenüber. Wenn ich an diesem toten Punkt versuche, mit Foucault weiterzudenken, dann folge ich, also der tote Punkt besteht darin, dass Bourdieu nur wenig über das aktive Verändern von Praktiken in Praktiken sagt und eben leider gar nicht in Bezug auf die Bildungsdebatte. Deswegen ist das ein bestimmter toter Punkt für mich.
Thank you.
Wenn ich hier mit Foucault versuche, weiterzudenken, dann folge ich der Strategie des britischen Marxisten und Soziologen Michael Burroughs, der in einem meines Erachtens großartigen Vorlesungszyklus versucht hat, Bourdieu mit solchen Theoretikerinnen ins Gespräch zu bringen, die, das Zitat von Burroughs, who wander like ghosts through Bourdieu's opus, because unlike Bourdieu, they believe the dominated or some fraction thereof can indeed, under certain conditions, perceive and appreciate the nature of their own subordination. Er tut es dann, also er bringt Bourdieu dann mit Marx, Carnot, Freire, Gramsci und de Beauvoir in Zusammenhang, aber nicht mit Foucault. Was Foucault betrifft, möchte ich dort beginnen, wo er immer deutlicher und zuletzt sehr deutlich zwischen Macht auf der einen Seite und Herrschaft bzw. Gewalt auf der anderen unterscheidet. Das heißt, auch dort, wo das in den frühen Schriften Foucaults häufig vermisste Wort Widerstand so oft vorkommt, dass Foucault die Leere dieses Begriffs vorgeworfen ist, aufgrund von seinen Bemerkungen wie, wo Macht ist Widerstand und so weiter. Ich setze also so um 1978 herum bei der Wende zur Gouvernementalität ein, wobei Gouvernementalität von Foucault bestimmt worden ist als, Zitat, der Kreuzungspunkt von Selbst- und Fremdregierung. Es geht also darum, sich selbst zu bestimmen, in Auseinandersetzung mit Fremdbestimmen. Es gibt nie das eine oder das andere. Und dieses Verhältnis, dieses Mächteverhältnis zwischen Selbstbestimmung und bestimmenden Mächten nennt er den Umschlagsplatz der Gouvernementalität oder eben den Kreuzungspunkt von Selbst- und Fremdregierung. Der Fokus auf die Umschlagsplätze zwischen der Regierung des Selbst und der Regierung der anderen, beziehungsweise durch die anderen, eröffnet einerseits eine Analyseperspektive in Bezug auf die Frage, wie und wo Subjekte an ihrer Fremdregierung mitwirken, sodass die Fremdregierung wie autonome Selbstregierung ausschaut. Gerade weil Fremdregierung auf die Mitwirkung der Selbst angewiesen ist, ermöglicht die Fokussierung auf die gouvernementalen Umschlagsplätze, aber auch die Perspektive auf Widerstände. Denn wenn die Fremdregierung auf die Mitwirkung der Subjekte angewiesen ist, und ohne das geht Foucaults Gouvernementalitätskonzept gar nicht, dann wächst letzteren, den in Subjektivierung sich befindlichen Menschen, wächst letzteren die Macht zur Verweigerung, Verlangsamung, Verschiebung etc. zu. Sie können zum Regiertwerden Nein sagen, wie die berühmte Definition von Kritik bei Foucault aussieht, oder in großen Revolten oder eben nur ein klein wenig. Foucault konzipiert die Fremdregierung nämlich nicht als Determination, sondern als ein Experiment mit Kräften und Gegenkräften, was immer Freiheitsspielräume voraussetzt. Wird dieses Experimentieren stillgestellt, dann ändert sich die Fremdregierung radikal. Sie ist nicht länger gegen Macht, sondern wird Herrschaft. Eine Herrschaft, die dann hauptsächlich kausal und vor allem durch physische Gewalt wirkt. Das heißt, dass Foucault im Zug seiner Überlegungen zur Gouvernementalität deutlich zwischen beweglichen Verhältnissen der Macht und Gegenmacht, wo so Selbstbestimmung und Fremdbestimmung beide also die jeweils andere Seite bewegen können. Auf der einen Seite, das wären Machtverhältnisse und unbewegliche Herrschafts- bzw. Gewaltverhältnisse auf der anderen Seite. Während Machtausübung als ein auf Handeln gerichtetes Handeln, und da ist eben mit dem Handeln auch Freiheit vorausgesetzt, sich nur dort entfalten kann, wo es Spielräume gibt, wo der oder die andere als handelndes, als eigensinnig handelndes Wesen auch anerkannt wird, sind Verhältnisse der Herrschaft oder der Gewalt solche des Bezwingens. Foucault formuliert das sehr drastisch, indem er sagt, Gewaltbeziehungen wirken auf Körper und Dinge ein. Sie zwingen, sie beugen, sie brechen, zerstören. Sie kennen als Gegenpol nur die Passivität und wenn sie auf Widerstand stoßen, haben sie keine andere Wahl als den Versuch, ihn zu brechen. Machtbeziehungen hingegen beruhen auf zwei Elementen, die unerlässlich sind, damit man von Macht sprechen kann. Der andere, auf den Macht ausgeübt wird, muss durchgängig und bis ans Ende als handelndes und freies Subjekt anerkannt werden. Der Radius der physischen Bewegungsfreiheit und die Frequenz von Aktion ist dabei natürlich kein Gradmesser auf dieser sehr interessanten Skala zwischen ganz schnell beweglichen Machtverhältnissen und physischer Gewalt. Sonst wären zum Beispiel jene Formen des Neoliberalismus, die zu permanentem Handeln und zu Neupositionierungen der getriebenen Handelnden antreiben, aus Foucaultscher Perspektive per Definition keine Herrschaft oder keine Herrschaftsverhältnisse. Mit Foucault kann und sollte man angesichts solcher Umstände aber fragen, welche Formen von Gegenverhalten in der Form von Stillstand, Rückschritt, Nichtarbeit etc. Regime des Handlungszwangs zulassen oder eben nicht. Mit anderen Worten, wie groß oder verschwindend ihre Spielräume für Gegenverhalten sind. Das ist immer die Frage mit dem Gouvernementalitätskonzept. Das ist auch das Thema der letzten beiden Vorlesungen Foucaults über die Geschichte der Parisier, die Vorlesungen, die er 1982 bis 1984 bis zu seinem Tod gehalten hat, in denen er nach Gegenverhalten zur Herrschaft im Verhältnis von Selbst- und Fremdregierung fragt. Hier entwickelt Foucault auch Ansätze einer Theorie des Entübens von herrschaftsförmigen Praktiken. Und diese Theorie, diese ganz späte Theorie des Entübens von Praktiken, setzt in meinen Augen zumindest gewissermaßen dort an, wo Bourdieus Überlegungen zum Akt, also zum aktiven Verändern von Praktiken aufhören. Foucault zufolge wurde in der griechisch-römischen Antike mit dem Begriff Parisier ein freies, mutiges, vorbehaltlos allessagendes Sprechen bezeichnet oder vielmehr kontrovers zwischen Verfechterinnen und Gegnerinnen verhandelt. Das ist also Foucault sagt ja nie, also diskutiert immer nur Problematisierung, also wie etwas behandelt worden ist und nicht, das gab es damals und das gab es nicht, sondern es existiert alles immer als Objekt der Verhandlung, der Problematisierung. Und Parisier wurde sehr viel im 5. Jahrhundert bis 5. nachchristlichen Jahrhundert verhandelt. Parisier gilt als ein Sprechen aus einer unterlegenen Position heraus, das den Angesprochenen eine Wahrheit zumutet, die sie nicht hören wollen. Eine Wahrheit, die Mut verlangt, weil sie die Parisiastikerin der Gefahr bis hin zur Lebensgefahr aussetzt und sie öffentlich an die gesagte Wahrheit bindet. Das ist so eine Definition, die Foucault Standarddefinition von Parisier. Foucault hatte die Parisier bereits in den Vorlesungen zur Hermeneutik des Subjekts diskutiert, und zwar als Technik der selbstermächtigen Subjektivierung. In seinen letzten Vorlesungen jedoch hebt er von Anfang an die politischen Implikationen der Parisier hervor und unterscheidet im Wesentlichen drei Praktiken von Parisier. Er nennt sie die politische, die ethische und die kynische. Die politische bezieht sich auf die Kritikfunktionen innerhalb der griechischen Demokratie, war natürlich auf Bürger und Männer eingeschränkt. Die ethische Parisier bezieht sich auf Freundschaftsverhältnisse. Und dann gibt es eben dritten die kynische Parisier. Und es ist offensichtlich, dass Foucault sich am meisten für die kynische Praxis der Parisier begeistert. Und über die werde ich ausschließlich jetzt sprechen.
Thank you.
Die kynischen Aktivistinnen und Militanten, wie Foucault die antiken Kynikerinnen auch nennt, wenden sich nicht an eine Handvoll vorbestimmter oder demokratisch gewählter Individuen, an überhaupt keine vorab definierte Gruppe, sondern an alle Beliebigen. Und die Kynikerinnen praktizieren ein Wahrsprechen, paradoxerweise, das sich sehr häufig nicht auf Wörter beruft, sondern meist aus provozierenden Handlungen besteht. Also ein Wahrsprechen in Handlungen, könnte man vielleicht paradox sagen. Vor allem besteht es aber darin, eine philosophische Lebensweise, eine dauerhafte Lebensweise des Entübens habitualisierter und naturalisierter Praktiken öffentlich zu performen. Zu den berühmtesten Beispielen provozierender kynischer Handlungen gehören zweifelsohne der auf der Straße onanierende Diogenes oder jener öffentliche Sex, der die Heirat von Krates mit der Kynikerin Hipparchia besiegelte. Paradigmatisch für das viel weniger ereignishafte und kaum spektakuläre Entüben sind die kynischen Experimente mit einem armen Leben auf der Straße, gemäß der Natur. Dieses auf der Straße Leben ist auch in dem Namen der Kyniker sozusagen verewigt, weil Kynos bezieht sich auf die Straßenhunde. Tägliche Übungen, die zugleich Experimente des Verlernens sind, waren bei den Kynikerinnen nicht nur deshalb nötig, weil viele von ihnen nicht von Anfang an, etwa aufgrund ihrer sozialen Deklassierung, ein solches Leben in Armut gewohnt waren, sondern auch darum, weil das Entüben zugleich die Funktion hatte, zu überprüfen, was Armut bzw. Natürlichkeit wirklich bedeuten konnten, wo man sie sich vielleicht nur einredete oder zu einem neuen Dogma gemacht hatte, das einen nicht weniger gefangen hielt als der abgelehnte Reichtum. Das zeigt, dass die Kynikerinnen die propagierte Armut gemäß der Natur nicht als eine feststehende oder natürlich gegebene Norm gesehen haben. Es geht vielmehr darum, im Umwerten und Entwerten von bestehenden Praxisnormen in Praktiken selbst draufzukommen, welche Normen vorhanden sind und ob man sich von ihnen befreien kann. Dem Diogenes ist berühmterweise vom delphischen Orakel, zumindest wird das so überliefert, gesagt worden, er solle die Münzen umprägen und was immer eine Doppeldeutigkeit hatte, nämlich er sollte das Geld umprägen, den Wert des Geldes verändern, aber er sollte auch die Sitten verändern. Deswegen ist dieses Umwerten spielt eine große Rolle, wenn man der Geschichte der Kyniker genauer nachgeht. Verletzliche Körper fungieren bei diesem Umwerten in den Praktiken als gleichzeitig maximaler und minimaler Maßstab. Denn die kynische Kritik verteidigt ein der Öffentlichkeit ausgesetztes Leben, das auf körperliche Bedürfnisse maximale Rücksicht nimmt, dabei aber skeptisch ist gegenüber allem, was diese Grundbedürfnisse übersteigt, aber eben auch gegenüber der Festschreibung von Grundbedürfnissen selbst. Eigentlich geht es bei der kynischen Lebensweise des Entübens um das permanent Testende und Neuerfinden der kynischen Natürlichkeit und somit um das Erlangen einer Praxis der Freiheit im Verhältnis zum Regiertwerden. Ihr Gradmesser, also der Gradmesser dieser Übung, was Sie erreichen wollen, ist die Beweglichkeit des Verhältnisses von Macht und Gegenmacht in den eigenen Alltagspraktiken. Mit anderen Worten, es geht darum, agierend herauszufinden, welche Gewohnheiten sich so gefestigt haben, dass man sie nicht mehr verändern kann und vielleicht allein ja auch gar nicht verändern kann. Oft kommen ja da, also bestehen diese Übungen gerade darin, draufzukommen, was man alleine gar nicht verändern kann. Und das ist ganz entscheidend, weil wenn man nochmal, jetzt komme ich nochmal auf dieses Tennisbeispiel von Bourdieu zurück, in eigentlich allen Beispielen, die ich gefunden habe, wo Bourdieu überhaupt zulässt, dass Praktikerinnen sich selber korrigieren, geht es um das Perfektionieren von Praktiken. Also ich treffe nicht genau mit dem Tennisball, dann versuche ich es nochmal, es besser zu machen. Wie gesagt, wo er überhaupt davon ausgeht, dass man in den Praktiken selber Kritik vollziehen kann. In all seinen Hauptwerken bestreitet er das ja, aber wo es tut, lässt er das Korrigieren zugunsten der Perfektionierung zu. Bei dem Beispiel der Kyniker, das für Foucault so zentral ist, geht es nicht um das Perfektionieren, sondern eigentlich um das Destruieren von Praktiken, um drauf zu kommen, wo sie Freiheit verunmöglichen sind. Mit ihrer gelebten praktischen Reflexion und Kritik setzen sich die Kynikerinnen auch radikal von jenen philosophischen Formen der Parisier ab, die von Sokrates und Plato bis zu den Epikureern und der Stoa auf Wort und Schrift fixiert sind und deswegen auch elitär bleiben. Die Kynikerinnen hingegen adressieren alle Beliebigen in ihren Praktiken. Nicht umsonst zählen sich Bürgerinnen, Handwerker, Bettler und entlaufene Sklaven, wie Diogenes selbst einer war, zur kynischen Bewegung, aber auch Frauen wie Hipparchia. Aber nicht nur aufgrund seiner antiklassistischen Stoßrichtung ist der Kynismus eine grundsätzliche Alternative zum okzidentalen Philosophieverständnis, wenn man Foucault folgt. Die Kynikerinnen lehnen dieses Verständnis von Theorie auch deshalb ab, also dieses ein Theorieverständnis, das auf Reflexion, auf mentale Prozesse und also mentale Analysen zählt. Sie lehnen das auch deswegen ab, weil es Herrschaftskritik allein der distanzierten Reflexion und der distanzierten Theorie zuspricht. Also genauso wie es Bourdieu im Ausgang von dem Gabentausch entwickelt, also das Konzept von Soziologie, das er von dort aus entwickelt, dass die distanzierte Kritik. Foucaults Vorlesungen über die Kyniker belegen nicht nur sein Interesse am Entüben von einsozialisierten Praktiken. Sie machen auch deutlich, dass er ganz ähnlich wie Bourdieu davon ausgeht, dass wenn es um Widerstand und Ideologiekritik geht, man genau bei solchen habitualisierten Verhaltensweisen ansetzen muss. Im Unterschied zu Bourdieu geht Foucault jedoch aktiv auf die Suche nach Artikulationen solcher praktischer Herrschaftskritik, ohne sie zu heroisieren, wie das die meisten Anekdoten von Diogenes, wie das in den meisten Anekdoten über die Kyniker passiert, die wir vor allem von Diogenes Laertius überliefert kennen. Und Foucault fängt zumindest an, harsch unterbrochen natürlich von seinem Tod 84, von diesen herrschaftskritischen Praktiken des Entübens her zwei Dinge neu zu fassen. Die Theorie oder die Philosophie, das geht bei Foucault sehr ineinander, einerseits, und die Position der Herrschaftskritikerin. Etwas genauer gesagt, die Praxis der Philosophie bzw. der Reflexion denkt Foucault gegen ihr okzidentales Verständnis als distanziertes Schauen und Analysieren mit dem Kynismus als etwas, was auch in Praktiken selbst stattfinden kann, vor allem in Praktiken des Entübens. Die sogenannte gewöhnliche Agentin oder Akteurin der Praktiken ist damit zur Kritik und widerstandsfähig. Nicht immer, also Foucault heroisiert das überhaupt nicht. Er zeigt zum Beispiel auch auf, wie die meisten Ansätze der Kyniker bruchlos im Christentum übernommen worden sind. Also das ist kein heroisches, hier ist alles richtig. Gegen Bourdieu gewendet heißt das, Praktikerinnen werden in den letzten Foucault-Vorlesungen nicht länger als von der kritischen Reflexion grundsätzlich abgeschnitten definiert. Und letzterer, der praxiskritischen Reflexion, muss auf die Theorie zuarbeiten, wenn sie kritisch sein will. Während Bourdieu nur die Herrschaft in den Praktiken anderer entzaubert, bis auf die ganz frühen und die ganz späten Schriften, treten mit den von Foucault propagierten Kynikerinnen Menschen auf, die die eigenen Praktiken im Tun kritisieren und verändern. Damit relativiert Foucault den okzidentalen Theoriekonsens, wonach Praktiken, wenn sie überhaupt ernst genommen werden, blind und unkritisch sind. Das zieht sich durch, dass Praktiken blind sind. Da kann man ganze Listen, also es gibt ja nicht so viele Praxistheorien, aber alle fast, die sich damit beschäftigen, nennen die Praktiken blind und unkritisch. Und diesen Konsens, dass Praktiken blind und unkritisch sind, weist Foucault mit seinen letzten Vorlesungen selbst als einen zur Herrschaft gewordenen Konsens aus, dem teilweise zumindest auch Bourdieu verfällt, überall dort, wo er sich nicht am gespaltenen Habitus orientiert. Für die in meinem Titel angesprochenen gar nicht so feinen Unterschiede heißt das, und fein meine ich hier in dem schönen österreichischen Doppelsinn im Sinne von schmal, aber auch fein im Sinne von vielleicht angenehm, weil man die beiden so wieder zusammendenken kann. Also für diese gar nicht so feinen Unterschiede heißt das, Analyse und Kritik können durchaus auch Teil von Praktiken des Entübens sein, wobei ich eben Entüben immer mit Slash schreibe, weil man kann nicht üben, ohne was zu entüben und umgekehrt. Wobei diese Praktiken gegenüber den distanzierten Analysen von mehr oder weniger spezialisierten Kritikerinnen oder Intellektuellen den Vorteil haben, dass sie tatsächliche Veränderungen zustande bringen, wenn auch häufig nur im mikropolitischen Bereich. Umgekehrt muss man natürlich zugestehen, auch wenn die skandalisierende Kritik von außen, wie zum Beispiel Bourdieu sie betreibt und Foucault sie früher auch betrieben hat, diese Kritik von außen nicht selbst schon eine Veränderung ist, kann sie, richtig adressiert, natürlich die Reflexionen der Praktikerin unterstützen. Denn der distanzierte Blick erfasst Strukturen, die dem je eigenen praktischen Experimentieren vor allem dann entgehen, wenn es nicht gut mit anderen Praktikerinnen vernetzt ist. Denn die Praktiken sind immer die eigenen Praktiken. Das ist sehr viel schwieriger, Strukturen in den Blick zu bekommen, wenn man nicht gut vernetzt ist. Deshalb gehen in meinen Augen, das kann ich jetzt nur mal ganz kursorisch andeuten, das wäre ein neuer Vortrag, deshalb gehen nicht nur Bourdieus Praxistheorien, sondern letztlich auch Foucaults Vorlesungen zu Parisier in meinen Augen zu wenig weit. Foucaults Vorlesungen enthalten nämlich kaum Überlegungen zur Vergemeinschaftung und Institutionalisierung des Entübens. Der Tatsache zum Trotz, dass bei seinem Beispiel, nämlich die antiken Kyniker selbst, darüber das offenbar zum Thema gemacht haben und ganz bewusst eine offene, ja offensiv inklusive Schule der reflexiven Habituskritik und des wechselseitigen Unterstützens im Entüben war. In welche Richtung man hier weitergehen müsste, zeigen meines Erachtens die neueren Überlegungen von Gayatri Spivak, und das wird jetzt noch kursorischer, sowohl in ihren Web Du Bois Lectures von 2009 als auch in ihrem letzten Buch An Aesthetic of Education in the Era of Globalization plädiert sie dafür, Praktiken des selbstkritischen Entübens zum Zentrum aller ernstzunehmenden Bildungsanstrengungen zu machen und dabei bei den Subalternen anzusetzen. Also bei jenen, die in einem politischen Gemeinwesen nicht unter, sondern gar nicht repräsentiert sind. Allem voran sind das Spivaks Meinung nach prekarisierte Menschen, Migrantinnen, Menschen auf der Flucht. Das ist zum Beispiel, finde ich, wenn auf das vorherige Beispiel oder die Frage, was tun wir eigentlich, wenn wir schon die ganze Zeit zum Beispiel über die Misere der Hauptschule wissen und trotzdem verändert sich nichts. Ich glaube, da ist zum Beispiel Spivaks Einsatz eine sehr grandiose Skandalisierung, weil sie sagt, wer in der Bildungsdebatte nicht bei Migrantinnen, bei Flüchtenden ansetzt, meint es gar nicht ernst. Spivaks wesentliche Bezugspunkte sind dabei die bildungstheoretischen Schriften von Webb Du Bois und von Antonio Gramsci. Beide setzen bekanntlich bei den subalternen Teilen, also in der Gesellschaft nicht repräsentierten Menschen an, bei den quasi leibeigenen süditalienischen Bauern der eine, bei den schwarzen amerikanischen Ghettos des 19. Jahrhunderts der andere. Ganz ähnlich wie auch Bourdieu in seinen allerersten Schriften von den Menschen des von ihm sogenannten Subproletariats ausgedacht hat und das dann sehr lange vergessen hat. Ich könnte jetzt hier Schluss machen oder noch einen Satz zu dem, vielleicht kommen wir zwei Sätze zu der Fotografie auf dem Handout sagen, weil mit dem für mich sehr vielversprechenden oder sehr richtigen Titel von Spivaks letztem Buch, An Aesthetic of Education, ist natürlich auch die Frage gestellt, wie ästhetische Fragen mit Praxisfragen zusammenhängen. Und wenn man, damit das nicht alles so auf die Antike fixiert bleibt oder auf dieses Foucault-Beispiel, wäre mein Vorschlag, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, etwas über die Fotografin und Aktivistin Jo Spence zu sagen, die, und das sehen Sie auf dem, ist kein Handout, aber auch das habe ich eben abgebildet, weil Jo Spence eine sehr spannende, man könnte sagen, Bildungsaktivistin war, die versucht hat, also eine ihrer Arbeiten bestand darin, typische Haltungen oder typische Posen aus Familienalbums nachzustellen, als erwachsene Frau oder in einer ganz anderen Lebenslage, um damit auch erstmal herauszufinden, was sind die Posen des normalen, sagen wir mal, Albumlebens, was kommt da rein und was nicht. Und gleichzeitig auch diese Körperhaltung, diese Posen dadurch auch zu verändern, dass man sie nachspielt, von anderen nachspielen lässt. Und um das jetzt an die letzten Überlegungen anzuschließen, hätte ich was darüber sagen müssen, wie Jo Spence mit solchen Umstellungen von Familienalben, vor allem auch mit Arbeiterinnen im Gewerkschaftskontext gearbeitet hat. Und das Ganze eben nicht so ein individuelles künstlerisches Projekt war, sondern eigentlich eine Form von Impraktiken mit andere ermächtigen, auch die eigenen Praktiken zu verändern. Aber ich lasse es jetzt hier weiter.
Das waren die philosophischen Brocken. Am Programm stand ein Vortrag von Ruth Sondecker mit dem Titel Herrschaft analysieren, kritisieren oder entüben, Überlegungen zu ein paar gar nicht so feinen Unterschieden. Ein Vortrag, der im Mai 2014 in Wien bei der Tagung Macht und Bildung, Praktiken und Diskurse der Bildungsungerechtigkeit gehalten wurde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.
Thank you.